Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute widmen wir uns einem vor dem Hintergrund der aktuellen Landtagswahlen in Ostdeutschland dem Thema der politischen Kultur, insbesondere in Bezug auf Populismus und Antidemokratismus. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, vorher noch zum Unterstützer dieser Folge. Seit über 10 Jahren leistet Deutsche Glasfaser als Pionier und Schrittmacher der Branche einen großen Anteil an der Digitalisierung des Landes. Inzwischen kann das vielfach ausgezeichnete Unternehmen auf 1750 Kommunen im FTTH-Projekten zurückblicken. Die Deutsche Glasfaser setzt dabei auf ein anbieteroffenes Netz und bietet Bürgerinnen und Bürgern freie Angebots- und Anbieterauswahl. Auf diese Weise wird auch der wirtschaftlich unsinnige Doppelausbau vermieden, der nicht nur Ressourcen verschwendet, sondern auch eine Doppelbelastung der Anwohner darstellt. Mehr zur Deutschen Glasfaser erfahren Sie unter deutsche-glasfaser.de/kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu unserem heutigen Gesprächspartner. Ilko Sascha Kowalczuk ist Historiker und Publizist. Der 57 Jahre alte Ostberliner gilt als einer der renommiertesten deutschen Experten für die Geschichte der DDR und des Kommunismus. Die FAZ hat ihn heute den Punk unter den deutschen Historikern genannt. 2/3 der Ostdeutschen haben ein Problem mit Demokratie und Freiheit, sagt er. Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist sein Buch Freiheitsschock erschienen, in dem er aufzeigt, warum der liberalen Demokratie gerade in Ostdeutschland trotz erfolgreicher Freiheitsrevolutionen 1989-90 so unter Druck steht. Herzlich willkommen, Ilko.
Hallo, ich grüße dich.
Ilko, du schreibst in deinem Buch über die Ostdeutschen und ihr Verhältnis zur Demokratie. Wie zeigt sich denn das Erbe der DDR noch heute? Also gerade vor dem Hintergrund der starken Ergebnisse von populistischen oder rechtsextremen Parteien.
Ja, damit hast du es ja schon angesprochen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, letztendlich sehr präzise fest zu analysieren oder zu sagen, was nun die Ursachen für ein bestimmtes Ereignis, für eine bestimmte Verhaltensweise ist. Ich weise dann immer gern darauf hin, es gibt nicht die eine Ursache, sondern wir reden immer über Ursachenbündel. Und ich versuche das bezogen jetzt auf Ostdeutschland ein bisschen auseinander zu klabüstern und ein bisschen zu zeigen. Und ich glaube schon, dass AfD und BSW für mich 2 Seiten einer Medaille, beide sind nicht zufällig sehr Kreml-affin. Das ist nicht nur Ausdruck von Anti-Amerikanismus, das ist nicht nur Ausdruck von einer großen Distanz zum westlichen Staatensystem, einer großen Distanz zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO, sondern es ist auch eine Nähe zu staatsautoritären Vorstellungen und zu staatsautoritären Modellen. Das vereint AfD und BSW, die zusammen mit anderen Russland-affinen und mit Gegnern der repräsentativen Demokratie in Ostdeutschland mittlerweile auf über 50% kommen. Und das kann man eben dann nicht mehr nur erklären mit aktuellen Herausforderungen, mit auch globalen Herausforderungen. Wir haben ja extremistische Bewegungen überall in der westlichen Welt. Aber Ostdeutschland ist in meiner Perspektive, da nimmt so eine Art Vorreiterrolle an. Ich bezeichne das seit vielen Jahren so als Art Laboratorium der Globalisierung. Und wenn man halt das dann so ein bisschen vergleicht, wird man immer feststellen, mit einem Blick nach Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, egal wohin, Finnland oder USA natürlich, Trump, da wird man immer feststellen, okay, es gibt globale Gründe für bestimmte Ereignisse, die kann man überall verorten und dann gibt es aber überall auch regionale Gründe. Und da bin ich dann bei Ostdeutschland. Deswegen ist Ostdeutschland überhaupt nur interessant, weil dort alles etwas schneller, etwas radikaler, etwas früher passiert. Und da, glaube ich, kommt man eben nicht umhin zu fragen, welches Erbe wird da noch wie verwaltet. Und da spielt die kommunistische Ideologie, die Erfahrung mit der SED-Diktatur und natürlich auch die Erfahrung der Transformationsjahre der 1990er Jahre in meiner Perspektive eine sehr große Rolle. Auch übrigens bei denjenigen, die das nicht erlebt haben, weil das weitergegeben wird.
Mhm. Im Buch wird auch darauf hingewiesen, also in einer Diktatur lebt es sich für viele oft einfacher, wenn man sich arrangiert. Wie müssen wir denn jetzt mit den Menschen umgehen, die glauben, dass Demokratie für sie zu komplex und anstrengend ist.
Also dieses Phänomen haben wir ja weltweit, in der gesamten westlichen Welt, dass viele Menschen überfordert sind, weil das, was wir gegenwärtig erleben, ist in meiner Perspektive einzigartig in der Weltgeschichte. Wenn wir uns an unsere Urgroßeltern oder Großeltern erinnern, dann werden wir feststellen, die hatten eine andere Zukunftsvorstellung als wir. Zukunft war für die etwas, was sie selbst unter keinen Umständen erleben werden. Es war etwas weit weg. Und insofern hatte man gewissermaßen auch Zeit, sich auf Dinge vorzubereiten. Heute haben wir gar keine Zukunft mehr. Wir können heute nicht sagen, was in einem Jahr oder einem halben Jahr sein wird. Unsere Welt, unsere Arbeitswelt, unser Zusammenleben wird durch so viele Komponenten so radikal verändert. Und zwar eben nicht nur durch die Globalisierung, nicht nur, weil alles enger zusammenrückt, sondern zum Beispiel eben auch, weil völlig unabsehbar ist, was künstliche Intelligenz mit uns, unseren Gesellschaften anrichten wird. Und das verändert nicht nur die Perspektive auf uns selbst und die Perspektive auf Staat und Gesellschaft, sondern es führt eben auch zu einer großen Verunsicherung, zu großen Verlustängsten. Und die sind in Ostdeutschland meines Erachtens besonders stark, vielleicht gar nicht besonders stark ausgeprägt, aber besonders stark sichtbar, weil in Ostdeutschland die Menschen etwas zu verlieren haben oder glauben, etwas zu verlieren, was sie gerade erst bekommen haben. Und da geht es vor allen Dingen um materielle Dinge. Nun muss man sich das mit dieser Diktaturerfahrung eben auch ein bisschen anders vorstellen, als es vielleicht oft in Sonntagsreden erzählt wird. Die meisten Menschen, die in einer Diktatur leben, nehmen die Diktatur nicht als Diktatur wahr. Das ist gewissermaßen auch eine Überlebensstrategie. Sozusagen jeder Mensch will überleben und die meisten Menschen wählen das naheliegendste Prinzip und vielleicht sogar das vernünftigste Prinzip, sich nämlich anzupassen, um durchzukommen, um zu überleben, um für ihre Umgebung, ihre Familien irgendwie zu sorgen. Das kann man überall beobachten. Das ist sozusagen, das mag aus einer moralischen Perspektive, bei der man sich erhöht, irgendwie verwerflich sein oder sich sogar verwerflich anhören, ist es aber meines Erachtens zunächst nicht. Aber in einer Analyse muss man dann fragen, okay, was bedeutet das eigentlich? Und wenn man jetzt die Langzeitfolgen der kommunistischen Diktatur sich anschaut, dann muss man sagen, okay, es gibt eben im Osten, in Ostdeutschland, in weiten Teilen ein anderes Staatsverständnis als im Westen. Es gibt ein anderes Verständnis von Gesellschaft. Das kann man heute gut in Russland studieren. Da ist die Gesellschaft mehr oder weniger verstaatlicht. Diktaturen versuchen in der Regel, Staat und Gesellschaft kongruent zu setzen. Und wenn man das über Jahrzehnte hinweg abtrennt, also sozusagen so erlebt, zumal in einem historischen Raum, in dem das gar keine andere Tradition hatte wie in Ostdeutschland, dann hat man eben in der postdiktatorischen Zeit ein Problem, insbesondere dann, wenn der Übergang in die Demokratie und die soziale Marktwirtschaft genau so erfolgte, wie es in Ostdeutschland erfolgte, nämlich auf eine patriarchalische Art und Weise. Indem die ostdeutsche Gesellschaft rief, Helmut Kohl, nimm uns an die Hand und führe uns ins Wunderland. Und Kohl sagt, alles klar, meine Lieben, 3, 5, 7 Jahre, gib mir ein bisschen Zeit, ich kümmere mich darum. Außerdem habe ich hier noch meinen Kurt Biedenkopf, König Kurt an der Seite, Landesvater Stolpe, die alle das gleiche, den gleichen Impetus hatte. Und da nochmal, um das damit mich niemand missversteht, die taten das in bester Absicht. Das war keine böse Absicht, aber die waren selber sozialisiert, anders als das in Amerika, in England oder in USA oder Frankreich wäre, Entschuldigung. In Deutschland gilt Demokratie und Freiheit gleichbedeutend mit einem Wohlstandsversprechen. Und das ist die Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland in den 50er und 60er Jahren. Und so hat man dann praktisch auch Ostdeutschland in die Transformation geführt. Und das ist meines Erachtens ziemlich fatal. Und das sehen wir eben bis zum heutigen Tage. Und letzter Satz, eben Demokratie und Freiheit lebt von der Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, dass man es eben nicht delegiert an einen ominösen Staat, an wen auch immer, sondern dass man sich selbst engagiert. Und genau das ist der Punkt, der in Ostdeutschland bis heute sehr, sehr schwach nur ausgeprägt ist in weiten Teilen der Gesellschaft.
Aber gab es nicht so diese Landesväter, hast du gerade angesprochen, Biedenkopf, Stolpe, auch Platzek, wo immer auch Merkel mit der Raute, Sie kennen mich, ich mache das für Sie, Sie müssen nichts tun. Die gab es ja auch im Westen, also Franz Josef Strauß oder und Johannes Rau waren doch auch solche eher Landesväter-Typen. Warum machst du das an diesem Punkt so fest?
Naja, das ist ja nicht der einzige Punkt, an dem ich es festmache. Das stimmt natürlich, was du sagst, nur das passierte in einem anderen Umfeld. Das darf man nicht vergessen. Das passierte nicht in einem Umfeld, in dem ein Teil des Landes sich dem anderen Teil des Landes anschloss und der Teil, der angeschlossen wurde, rief, wir wollen genauso werden, wie ihr seid. Und der Teil, der anschloss, sagte, und wir möchten, dass ihr so werdet, wie wir glauben, dass wir sind. Das ist sozusagen eine andere Ausgangssituation gewesen. Ich meine, das, was wir heute Re-Education nennen oder auch damals schon genannt wurde im Westen, das war ein harter Prozess. Das war ja auch kein Prozess, der von allen bejubelt wurde. Ganz im Gegenteil, da gab es große, große Widerstände. Aber der ist dann letztendlich erfolgreich gewesen. Ich kürze das mal so ein bisschen ab. Da spielten dann natürlich auch die ganzen 68er-Debatten, hatten da eine große Rolle, so auch eine reinigende Kraft, die da spielten. Das passierte aber gewissermaßen in einem sehr hart umkämpften, diskursiven Raum. Und genau das fehlte im Osten. Und ich will jetzt nicht irgendwie dafür werben, dass man da hätte eine Re-Education im Osten machen können. Im Nachhinein schon gar nicht. Aber tatsächlich glaubte man in den 90er Jahren, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit seien selbsterklärend. Das waren sie nicht im Westen, aber im Osten hat man so getan. Man hat sich zwar um die Jüngeren gekümmert, an den Schulen, Curricula, an den Universitäten, aber um die Millionen Menschen, die eben nicht mehr in die Schule gingen, nicht mehr an den Universitäten waren, hat man sich im Prinzip, ich sag das mal so, nicht gekümmert. Nicht, weil man es nicht wollte, sondern weil man immer schlichtweg keine Konzepte hatte und weil man davon ausging, wenn die Leute erstmal alle vom Trabi in den VW Passat umgestiegen sind oder was auch immer, dann ist das politische System von Hause aus stabil. Der Witz ist nur, jeder Protestforscher würde sozusagen sofort widersprechen, weil wir wissen aus der historischen Protestforschung, egal woher, zum Protest neigen in der Regel eher die materiell Satuierten und nicht die, die um ihr alltägliches materielles Überleben kämpfen müssen. Das kennen wir aus der berühmten Marienthal-Studie, aus den frühen 30er Jahre. Das kennen wir aus Protestforschung zum Ersten Weltkrieg. Da waren es die Facharbeiter, diejenigen, die gut satuiert waren und so weiter. Das kann man überall.
Die noch die Kraft haben, sozusagen.
Die Kraft haben und auch das Selbstbewusstsein. Mir kann ja keiner was, ja. Und das ist eine Sache, die können wir in Ostdeutschland auch ziemlich gut beobachten. Nämlich erst in dem Moment, in dem ein Großteil der Gesellschaft tatsächlich materiell angekommen war, sozial sicher war und sich auch sicher fühlte, kippt gewissermaßen die öffentliche Stimmung. Es gab immer einen relevanten Anteil der Gesellschaft, der sowieso gegen die Einheit war, gegen das, was passierte, keine Frage. Der konnte ganz gut absorbiert werden in der PDS. Aber sozusagen, dass das zu einem anderen Größenverhältnis wurde, das passierte eigentlich erst so ab Mitte der 2000er Jahre und dann mit dem Klimax seit 2015. Mhm.
Stichwort Re-Education. Kann man denn ein neues Staatssystem mit politischer Bildung lernen?
Ich weiß es nicht.
Also hätte man da in den 90er Jahren was besser machen können?
Naja, ich weiß es wirklich nicht. Ich hab auch nicht auf alles eine Antwort. Ja, also ich bringe da immer ganz gern so ein Beispiel. Jedes ostdeutsche Bundesland hat ja ein Partnerland. Ja, Sachsen war Bayern und so weiter und so fort. Und für Sachsen-Anhalt war es Niedersachsen und für Thüringen war es Hessen. Und da wurde dann halt auch die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen neu aufgebaut. Und was machte man? Man musste ja nun irgendwie sich, also diese Materialien drucken und sich ausdenken und man dachte sich nicht Neues aus, sondern man nahm am Anfang der 90er Jahre das Zeug, womit man in den 80er Jahren durch Hessen marschierte, druckte das neu, überall wo Hessen drauf stand, stand nun Thüringen drauf und das war's. Und das funktioniert so natürlich nicht. Auch das hat niemand gemacht aus Faulheit oder aus so, sondern natürlich aus einer gewissen Ratlosigkeit, aber wenn man davon überzeugt war, das wird schon so funktionieren. Aber das im Konzert mit anderen Entwicklungen, zum Beispiel, dass alle Medien mehr oder weniger, ich nenne das mal so ein bisschen pauschalisierend, in westdeutscher Hand waren, also dass die Chefredakteure alle aus dem Westen kamen, die haben natürlich einen anderen Blick gehabt. Die haben andere Perspektiven gehabt, dass die Mantelausgaben der Regionalzeitung wurden irgendwo in Baden-Württemberg oder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen gedrückt. Das hat natürlich alles sozusagen Folgen, ja, und die Politologen, die HistorikerInnen, sozusagen andere Geisteseliten, die den Osten erklärten, waren, abgesehen mal von solchen Außenseiterfiguren wie mir und meiner Freunde, waren alles Westeliten. Und die haben natürlich andere Perspektiven, absolut legitime Perspektiven, absolut auch nachvollziehbar, aber die kamen halt nicht sozusagen durch, die erreichten Ostdeutschland nicht. Und da ist jetzt nicht das eine oder das andere das Problem, sondern das Gesamtkonzert. Und das verschärfte eben diese Situation und dann eben auch damit den Frust, weil worüber reden die? Doch nicht über uns, so eine landläufige Meinung.
Hätte es mehr Regine Hildebrands gebraucht?
Um Gottes Willen. Regine Hildebrand, werde ich mir jetzt viele Feinde machen, ist Teil des Problems gewesen. Weil Regine Hildebrand, ich meine, ich fand die natürlich auch ulkig, ja, und die war irgendwie unterhaltsam. Und ich meine, als die bei Alfred Biolek in der Kochshow war und sie da ihren Krakauer oder Warschauer Kranz machte, so eine Torte, vergessen, wie die hieß, und ihre Brille da in den Pudding fiel und die nahm das raus und schmierte das weg und kriegte sie ja nicht mehr ein vor Lachen. Das war alles großes Kino, sehr unterhaltsam. Aber eine Ministerin, die durchs Land fährt und so tut, als wenn sie mit dem Regierungsverhandeln der Regierung, in der sie angehört, nichts zu tun hat, sondern redet wie eine empörte Bürgerin von der Straße, die hat eben auch das Prinzip der repräsentativen Demokratie und dem demokratischen Regierungshandeln nicht wirklich verstanden und hat gewissermaßen damit auch ihren Anteil darin, warum so ein merkwürdiges Staats- und Demokratieverständnis in einigen Teilen Ostdeutschlands vorherrschend ist. Das muss man einfach so klar sagen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was zu Demokratie und Freiheit gehört, nämlich Verantwortungsübernahme. Und dafür ist Regine Hildebrand für mich eben auch ein gutes Beispiel. Die machte das natürlich auch aus bester Absicht. Die wollte sozusagen was erreichen, aber ich würde mal sagen, so vorsichtig formuliert, oder Paul, das war nicht der Königsweg, den sie da gewählt hat.
Jetzt gucken wir mal auf andere Erklärungen. Die meisten Wohnungen in den ostdeutschen Städten gehören westdeutschen Eigentümern. Es gibt zu wenig ostdeutsche Führungskräfte, hatten wir eben gerade schon mal auch angedeutet. Die Renten sind niedriger. Sind das jetzt Faktoren, die alle zusammengetragen, das Erstarken dann auch jetzt extremistischer Kräfte und antidemokratischer Kräfte dann erklären? Oder sind das alles nur so eigentlich auch ein Stück weit Folgen? Die Frage ist, ne, wo soll es denn herkommen? Also wo sollten denn auch die Historiker, ja klar, bist du da eine Ausnahme, aber wo sollten die herkommen, die an den DDR-Universitäten ausgebildet wurden und natürlich auch eine gewisse Prägung sozusagen mitgebracht haben, die Richter und so weiter, dass die auch sehr viel sozusagen Westimporte waren. Ist das nicht klar?
Wir haben das ganz klar Anfang der 90er Jahre, das politische Milieu, aus dem ich komme, zu dem ich mich dazugehörig fühle, die Bürgerrechtsbewegung, wir haben das so gewollt. Es war ganz klar, die Juristen der DDR müssen weg, die Ökonomen müssen weg, die Historiker müssen weg, die Philosophen müssen weg. Das waren alles Kräfte, die den Staat ideologisch begründeten und zu den Systempfeilern zählten. Da gab es überhaupt keine Alternative. Aber es gab in den Geisteswissenschaften weitaus mehr junge, unbelastete Leute, die man hätte gewissermaßen stärker einbinden können, die man stärker hätte fördern können. Das waren ja teilweise auch mit die schärfsten Kritiker. Wenn ich erinnere an Stefan Wolle, wenn ich erinnere an Armin Mitter, wenn ich erinnere an Rainer Eckert, um nur mal drei bekannte Namen aus der ostdeutschen Historikerzunft zu nennen, die man aber relativ schnell an den Rand gedrückt hat, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, gehörten sie nicht zum Zitationskartell der dann Mächtigen, die aus dem Westen kamen, und die hörten nicht zu den Netzwerken. Und dann machten die noch etwas, was ich ja auch schon seit Anfang an machte, als ein viel jüngerer Typ. Wir beharrten auf unserer eigenen Meinung, quatschten nicht den einen im Osten nach, aber auch nicht den neuen aus dem Westen. Und damit macht man sich nicht gerade Freunde. Das hat uns ehrlich gesagt, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, alle doch ein bisschen überrascht. Ich bleibe jetzt mal bei den Historikern. Wir haben ja damals so einen Verband gegründet, Unabhängiger Historikerverband, der sich dagegen stellte und Anfang der 90er Jahre ziemlich Rabatz machte. Das hat uns ziemlich überrascht, dass es am Ende auch im Westen nicht nur um Leistung geht, sondern auch noch um ein paar andere Sachen. Und das war schon auch enttäuschend. Aber wenn wir heute auf den Osten schauen, dann stimmt das ja nicht mit den Renten. Die Durchschnittsrenten der Frauen im Osten sind deutlich höher als die der Renten der Frauen im Westen. Das hat natürlich vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Frauen im Osten gearbeitet haben, fast alle. Und im Westen halt die Erwerbsquote unter Frauen aus traditionell konservativen Gründen eben deutlich geringer war. Also insofern muss man da auch ein bisschen differenzieren. Dieses Argument, was ja viele ins Feld führen, ja, die ganzen Wohnungen gehören eben den Westlern oder irgendwelchen Konsortien aus Amerika und Dänemark, das stimmt. Ich weiß bloß nicht, was das an meiner Lebenssituation ändert, ob ich vom Miethai aus Baden-Württemberg, vom Miethai aus Halle an der Saale oder von jemand aus Washington abgezogen werde. Das ist ein generelles politisches Problem, wie in unserem Land mit Wohnraum umgegangen wird. Das muss man einfach ganz klar sagen, dass hier versagt die Politik, neoliberaler Art und Weise, und das ist dann, dass dann irgendwelche Kapitalhaie kommen und so viel wie möglich rauspressen, ist dann gewissermaßen der nächste folgende Schritt, der aber natürlich in Ostdeutschland weitaus sozusagen kritischer auch aufgefasst wird, weil traditionell von der Sozialisation her die Menschen das so gar nicht gewöhnt waren. Mittlerweile mussten sie sich dran gewöhnen, war ja auch einer der großen Aufreger bereits in den 1990er Jahren, wem gehört das alles? Das ist alles keine Frage, aber hier schlägt eben noch etwas anderes zu Buche, was man eben auch berücksichtigen muss. Das ist eben auch ein sehr deutsches Problem, weil nirgendwo sonst und in den großen Ländern Europas ist die Quote an Wohneigentum so gering wie in Deutschland. Ja, das ist in anderen Ländern ganz anders, und dadurch kommen natürlich auch viele dieser Probleme sozusagen verschärfen sich noch. Ich meine, den anderen gehört in der Regel ja das Haus auch nicht oder die Wohnung, in der sie wohnen, sondern der Bank, aber dadurch sind das natürlich ganz andere, trotzdem nochmal andere Verhältnisse. Ich will das alles nicht bemänteln. Natürlich ist das haben wir ein riesen Repräsentationsproblem. Gerade heute ist ein neuer Bericht vorgestellt worden. Offenbar hat sich die Quote der sozusagen der Ostdeutschen in Elitefunktionen erhöht. Wir gingen bisher von 4% aus beim Bevölkerungsanteil von 17-18. Und heute oder gestern ist eine Studie vorgestellt worden, da geht man jetzt von 11-12% aus. Ich kenne die noch nicht im Detail. Aber interessant ist an dieser Sache eins, was man auch immer bedenken muss, worüber ungern gesprochen wird. In der DDR war Karriere machen verpönt. Um Karriere machen zu wollen, muss man auch gewissermaßen sich bewegen. Und das zeigen eben auch andere Studien. Das ist nach wie vor mental in Ostdeutschland anders besetzt. Karriere machen, Verantwortung übernehmen, den Kopf rausstecken als im Westen. Das kann man gut oder schlecht finden. Das kann man auch gar nicht bewerten, aber man muss das erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es da eben auch auf dieser Strecke Differenzen gibt. Insgesamt, wenn wir heute aus dem Jahr 2024 schauen, dann muss man ganz klar sagen, Ostdeutschland hat viele Probleme, ein Demografieproblem, eine völlig überalterte Gesellschaft, wie es kein zweites in Europa gibt. Es gibt einen Männerüberschuss, insbesondere in den ländlichen Regionen, der entscheidend für viele dieser extremistischen Probleme ist. Es gibt sozusagen eine zwar neue Infrastruktur, die ist aber in weiten ländlichen Regionen Ostdeutschlands wirkungslos, weil da gewissermaßen mit dieser modernen Infrastruktur nichts mehr angefangen werden kann, weil da nichts ist. Das Gesundheitswesen in den ländlichen Räumen funktioniert und vieles andere. Es gibt diesen Stadt-Land-Gegensatz, der aber in Ostdeutschland nicht schärfer ist als im Rest Deutschlands. Es ist mittlerweile ein viel größeres Problem in ganz Deutschland, der Stadt-Land-Gegensatz als der Ost-West-Gegensatz. Und das ist alles und vieles andere stimmt. Es gibt keine DAX-Unternehmen im Osten und. Es gibt an den Universitäten kaum Exzellenzinitiativen. Das ist rückläufig gewesen. Könnte man ganz viel zu sagen. Aber eins muss man eben auch sagen. Und das ist eine Wahrheit, die viele nicht gerne hören wollen. Die ostdeutschen Bundesländer zählen heute in Europa, in Gesamteuropa im Vergleich zu den wohlhabendsten Regionen. Muss man auch eben mal zur Kenntnis nehmen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich nochmal die Frage, woher kommt diese ganze Wut im Osten? Dieser ganze Hass auf den Westen, der viel stärker ausgeprägt ist, als viele Menschen das wahrnehmen. Die Ablehnung, die Unversöhnlichkeit, der Hang nach Moskau und so weiter. Also diese Kreml-Affinität, ja, der Verrat der Ukraine, die um ihr Überleben kämpft und. Und da muss man sagen, das sind eben keine materiellen Gründe, um die es da geht. Die sind vorgeschoben. Das sind eben nicht irgendwelche Gründe der Herabstufung. Sie seien angeblich irgendwie alle Bürger zweiter Klasse und so, was sich ja seit vielen Jahren in Ostdeutschland hält. 2/3 der Menschen glauben das und so weiter und so fort. Sondern ganz offenbar stehen dahinter andere staats- und gesellschaftspolitische Vorstellungen als in anderen Teilen Deutschlands und Europas.
Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind ja jetzt nun leider genauso ausgegangen, wie die meisten das befürchtet haben. Ohne AfD oder BSW wird es in beiden Ländern eigentlich keine Regierungsbildung möglich sein. Jetzt haben wir da ein Wahlergebnis, was uns vermutlich eher in Richtung Staatskrise führt als in stabile politische Verhältnisse. Und nun, was machen wir denn damit?
Also man muss auch an der Stelle mal die Verantwortlichkeiten benennen. Wenn man wie die CDU/CSU einen Wahlkampf führt, indem man die Grünen, ich bin Mitglied gar keiner Partei, wenn man die Grünen zum Hauptfeind erklärt und zum Hauptgegner und das sogar noch am Wahlabend als erstmals als stärkste Fraktion Faschisten in einen deutschen Landtag einzogen, dann muss man an die Verantwortung dieser Kräfte auch denken, welchen Anteil sie haben, dass das überhaupt so gekommen ist. Ich kann keinen Wahlkampf führen und einen politischen Konkurrenten so beschimpfen, dass ich anschließend nicht mehr koalitionsfähig bin. Das sind die gute demokratische Praxis lautete bisher eigentlich, man führt einen harten Wahlkampf, man ringt, aber man unterstellt seinen politischen Konkurrenten, dass er bei allen unterschiedlichen Zielen und bei allen unterschiedlichen Methoden, die er wählt, dennoch das Beste für das Land will. Und genau das ist gekippt. Und warum ist es gekippt? Weil die Extremisten und namentlich die AfD und Sarah Wagenknecht, die das genauso betrieben hat, die Grünen gewissermaßen als das Hauptübel unseres Landes hingestellt haben. Das funktioniert. Das ist, kann man auch übrigens erklären, warum das funktioniert, weil die Grünen sind die Einzigen, die versuchen, eine Herausforderung auf die Zukunftsaufgaben zu formulieren. Und das ist sehr unpopulär. Das ist auch nicht sehr klug, wie sie das teilweise machen. Und das ist auch sozusagen teilweise total überzogen. Aber sie sind die Einzigen, die dieser Herausforderung sich stellen und machen es damit natürlich ihren politischen Konkurrenten und Feinden sehr leicht, sie zum Hauptübel zu ernennen. Und von Demokraten erwarte ich, dass man genau das nicht mitmacht. Die können sich hart an ihnen abarbeiten, aber sie gewissermaßen zum Hauptfeind hinzustellen. Und nun haben wir die mal leise. Und ich habe dafür keine Lösung. Ich hielte es für einen Riesenverrat an der Demokratie und Freiheit, wenn irgendwer auf die Idee käme, mit der AfD oder BSW, zwei Kreml-affinen Truppenteilen, die das ja auch im Wahlkampf immer wieder deutlich gemacht haben, zu koalieren. Ich glaube, der Ausweg kann nur sein, eine Minderheitenregierung, die irgendwie geduldet wird. Das ist natürlich sehr anstrengend, aber da muss man halt bei jeder Sache aufs Neue eben seine Mehrheiten sich zusammensammeln. Aber in dieser Situation hat die CDU sich meines Erachtens eben im hohen Maße selbst durch Phantomdebatten, ich sage nur Gendern, mit hineinmanövriert, durch einen populistischen Stil. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir tut das nicht mal leid. Ja, ich habe aber natürlich gut reden, weil ich hier in Berlin sitze. Aber die Leute vor Ort in Thüringen und Sachsen, die müssen das nun ausbaden. Und das hat ja alles längst begonnen. Ja, das ist ja nicht so, dass das alles abstrakte Debatten sind, sondern es hat schon längst begonnen, zum Beispiel, dass freie Träger der Kultur, Theater und so weiter antizipieren, was heißt das eigentlich, wenn Faschisten an die Macht kommen, was heißt das für unseren Finanzplan, machen wir jetzt schon andere Programme, damit wir sozusagen unsere Angriffsflächen verkleinern. Ja, das ist sozusagen, also mit einem Bärendienst würde man da noch ein falsches Vokabel wählen, wenn man das nur so bezeichnen würde. Das ist eine Katastrophe für eine Demokratie und ich fürchte, erstens, das ist vielen noch gar nicht bewusst, was da auf uns zurollt und noch weniger ist offenbar den meisten bewusst, dass wir nicht auf dem Höhepunkt einer Entwicklung stehen, sondern am Anfang einer Entwicklung, die noch ganz andere Pfade einschlagen könnte, ich fürchte, einschlagen wird.
Das klingt ja jetzt nicht so zukunftspositiv, gerade wenn man jetzt dann auch schaut, dass wir durchaus auch Punkte, wo du gesagt hast, ne, man muss mal bitte auf die Renten gucken, die sind ja dann eigentlich höher oder auch ne, der Wohlstand im Osten ist ja, könnte man ja auch denken, dass man vielleicht die Geschichte ein bisschen positiver erzählen muss. Das ist ja das auch, was man im Moment in der öffentlichen Diskussion immer wieder hört. Wir müssen jetzt eben nicht nur alles schlecht reden und überall über alles jammern und meckern, sondern wir müssen halt einfach mal auch sehen und erleben, was denn gut läuft. Ist das vielleicht ein Weg, den man gehen kann? Oder ist das jetzt so, dass wir, ja, man soll halt nicht in ein fallendes Messer greifen, sagt man ja immer so schön, dass wir immer noch die Phase des fallenden Messers haben?
Also ich bin ja niemand, der gewählt werden will. Deswegen interessiert mich, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr die Wirkung meiner Worte. Insbesondere für mich selbst nicht. Sondern ich bin jemand, der das seit 35 Jahren auf intensiv beobachtet, analysiert, empirisch untersucht, die Geschichte, das Gewordensein, die Gegenwart. Und da tut mir das leid. Ich war viele Jahre lang der Meinung, ein 89er, der ich bin, ein Teil der Freiheitsrevolution, hat überhaupt nicht das Recht, jemals nochmal in seinem Leben politisch pessimistisch zu sein. Diesen Glauben habe ich verloren. Diesen Glauben, der ist mir abhanden gekommen. Und den werde ich jetzt nicht irgendwie positiv formulieren, nur weil dann vielleicht du irgendwie mit einem besseren Gefühl nach diesem Gespräch sozusagen an mich zurückdenkst. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich mache mir große Sorgen um Freiheit und Demokratie. Das ist mein Lebensthema. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das nochmal so arg in Gefahr gerät. Und Freiheit und Demokratie in Europa sind stärker bedroht, als es den meisten Menschen irgendwie bewusst ist. Ich will überhaupt kein Schreckensszenario an die Wand malen, aber ich nehme das eben alles zur Kenntnis. Und ich, meine größte, allergrößte Hoffnung gegenwärtig ist nicht Ostdeutschland oder irgendwas, sondern dass Trump in den USA nicht Präsident wird. Weil wenn der Präsident wird, dann sind eh alle sozusagen Schleusen geöffnet und dann Gnade uns Gott, wie man früher gerne gesagt hat. Natürlich muss man positive Erzählungen dagegen setzen. Dafür plädiere ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Zum Beispiel, was für mich wichtig ist, ein konstruktiver Journalismus. Dass man eben keinen Journalismus mehr hat, insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der auf Klickzahlen anschaut. Ich meine, ich zahle meinen Rundfunkbeitrag wirklich sehr gerne. Ich bin sehr überzeugt, dass das eine ganz wesentliche Einrichtung unserer demokratischen Gesellschaft ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich das alles kritiklos hinnehme. Der muss nicht so aufgebläht sein, wie das jetzt ist. Wir brauchen nicht 80 oder 90 Radiosender in unserem Land vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da kann man sozusagen von dieser Versorgungsmentalität, die ja dahinter steht, durchaus auch ein Stück zurücktreten. Ich muss nicht heute Morgen Deutschlandfunk anmachen und hören 20-minütiges Interview mit dem russischen Botschafter in Deutschland, der unwidersprochen Kreml-Narrative, Kreml-Lügen, Kreml-Verbrechen eins ans andere reiht. Also da kann man sozusagen eben auch etwas anders dahin entgegensetzen. Ich muss auch nicht über jedes Stöckchen, was die Extremisten einem hinhalten, springen. Ich muss nicht in jeder Talkshow Sarah Wagenknecht sehen. Die Frau hat kein Amt. Die Frau ist nicht mal Mitglied einer Bundestagsfraktion. Die Frau sozusagen hat gerade in Sachsen und Thüringen eine große Bedeutung. Eigentlich nicht mal sie wohlgemerkt, sondern eigentlich ihre Statthalter dort. Das ist keine demokratische Partei, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir reden hier über ein paar hundert Mitglieder, die alle gar kein Mitspracherecht haben, sondern alles wird von der Führerin Wagenknecht bestimmt. Das ist auch programmatisch so gesagt. Und trotzdem, obwohl sie eigentlich bislang nur eine regionale Größe ist, sitzt sie in jeder überregionalen, gefühlt in jeder überregionalen Talkshow. Das halte ich sozusagen für unangemessen. Die Spitzenkandidaten, die sie ja nicht mal ist, aus Sachsen und Thüringen, die sitzen beim MDR, dort, wo sie hingehören. Das ist alles, da sind die Maßstäbe durcheinander gekommen. Ich erwarte eigentlich, dass ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeschüttet werde mit Berichten über ehrenamtliche Männer und Frauen, die unseren Laden hier tagtäglich am Laufen halten. Denn ohne diese ganzen hunderttausenden Ehrenämtler würde nichts mehr laufen. Wir hören von denen immer nur, wenn die entnervt, bedroht, am Ende ihrer Kräfte ihren Job hinschmeißen und dann gibt's einen kurzen Aufschrei und dann geht's weiter. Ich halte das für ein riesen, riesen Problem, für einen riesen, riesen Fehler. Da kann man also auch etwas anders machen. All das andere muss man ja nicht mal lassen, was ich jetzt kritisiert habe. Aber wir brauchen andere Relationen. Und um nochmal auf das Positive hinzuweisen, in diesem Buch Freiheitsschock, was jetzt gerade vor ein paar Tagen rauskam, habe ich eine These erneut aufgegriffen, die ich schon vor Jahren vertreten habe. Die deutsche Einheit ist vollendet. Die deutsche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte mit vielen Schmerzen, mit vielen Dingen, die passiert sind, auf die wir nicht vorbereitet waren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und die deutsche Einheit hat eins gezeigt, was wir uns als Demokraten und freiheitsliebende Menschen bewusst werden müssen. Und immer wieder, Deutschland ist eins, vieles. Und das ist das, was wir leben müssen. Kein Mensch an der Nordsee will so werden wie die Alphörner. Und keiner von den Alpenmenschen möchte so werden wie ein Fischkopf. Das halten wir sehr gut aus und das ist auch die Stärke unseres Landes. Und genauso ist das mit Ost und West. Keiner im Osten muss so werden wie ein Westler und keiner im Westen so wie ein Ostler. Aber auch der Osten ist viel differenzierter, denn der Mensch in Rostock hat mit dem Menschen in Suhl, ehrlich gesagt, auch nicht so wahnsinnig viel gemein. Das sind auch sehr unterschiedliche Typen. Wir müssen also diese Widersprüche, dieses Viele, diese Diversitäten aushalten. Aber wir sehen das ja gerade aktuell, diese Populisten von links und rechts. Sarah Wagenknecht spielt genau dieses Lied wie der Rechten. Die hat vorgestern in einem großen Interview im Tagesspiegel gesagt, in Deutschland darf kein einziger Ausländer mehr rein. Und zwar ultimativ, genau so hat sie es gesagt. Da kann man sich irgendwie nur an den Kopf fassen, selbst nur wenn man vom demografischen Faktor aus sich unser Land anschaut, wie man dann zu so einer Aussage kommen kann, ist mir vollkommen unverständlich. Diese Extremisten von links und rechts malen das Bild einer irgendwann mal angeblich existierenden homogenen Gesellschaft an die Wand. Im Prinzip sind das völkische Gesellschaftsbilder. Das hat es alles nie gegeben. Es waren immer Fantasien von irgendwelchen Durchgeknallten. Und dass das heute wieder so eine große Akzeptanz hat, und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern in Westdeutschland, dann das gemeinsame Band, was uns alle zusammenhält, ist Rassismus, über den nicht gesprochen wird, sondern der immer sehr schnell delegiert wird als rechtsradikal und rechtsextremistisch. Tatsächlich ist Rassismus sozusagen etwas, was in jeder Pore unserer Gesellschaft und in ganz Europa drin ist. Darüber muss viel offener geredet werden, und das funktioniert nicht ohne Schmerzen und ohne Selbstkritik und ohne sich selbst auch in Frage zu stellen. All das kommt mir tatsächlich viel zu kurz. Und dann schaffen wir das vielleicht auch mit positiveren Bildern über unsere Entwicklung, über unseren Stand, mit größerer Selbstkritik und vor allen Dingen eben mit einer Orientierung auf diejenigen Menschen, die unseren Laden hier am Laufen halten. Ich wiederhole mich, eben sozusagen die Extremisten dorthin zu verbannen, wo sie hingehören, nämlich an den Rand unserer Gesellschaft. Und da kann man einfach nur nochmal sagen, wenn eben ein Horst Seehofer vor einigen Jahren sagte, die Migration ist die Mutter aller Probleme, dann kann ich nur sagen, wer so etwas sagt, ist der Vater aller Probleme.
Das ist sicherlich ein wahres Wort. Helmut Schmidt hat ja 2006 schon mal im Gespräch mit dem Tagesspiegel, damals haben 25% der Ostdeutschen Linkspartei gewählt, vorhergesagt, das kann morgen umschlagen und dann wählen die stattdessen NPD oder wie die Nazis dann heißen, war das Zitat. Also man hätte es auch wissen können, dass das alles relativ nah beisammen liegt. Gucken wir mal auf die Kommunalpolitik. Wird ja immer als das Fundament der Demokratie benannt. Wenn man das jetzt mit der zentralen These deines Buches, dass viele Ostdeutsche nicht wirklich in der Demokratie angekommen sind, sozusagen übereinanderlegt, dürfte es da ja auch ein Riesenproblem geben. Wobei gerade in Zeiten, wo Bürgermeister direkt gewählt werden und auch oft selber keine eigene Mehrheit im Rat haben, geht es ja in den kommunalen Parlamenten eigentlich immer um ständiges Aushandeln, immer ein neues Suchen nach Mehrheiten. Eigentlich ist das ja das, was Demokratie auch ausmacht. Ja, das ist anstrengend, aber eigentlich sind doch Bürgermeister dann sowas wie Superdemokraten, oder?
Zweifellos. Und deswegen ist ja auch mein starkes Plädoyer, die meisten Bürgermeister in unserem Land sind Ehrenamtler und die meisten KommunalpolitikerInnen sind ehrenamtlich tätige Menschen in allen möglichen parlamentarischen Formen. Das darf man einfach nicht vergessen. Und da geht es darum, ganz konkrete Kompromisse auszuhandeln. Ja, wir leben eben nicht in einer Konsensgesellschaft, sondern wir leben in einer Kompromissgesellschaft. Das ist anstrengend. Da geht es auch nicht um Meinungen, sondern da geht es um Fakten, um Hard Facts. Da geht es um sozusagen darum, was vor Ort nun notwendig ist. Und da geht es eben in Sindelfingen oder in Riesa nicht darum, wer nun wem Waffen liefert. Das kann man irgendwie im Wahlkampf behaupten, sondern da geht es um den Bürgerpark, da geht es um die Kita, da geht es um die Freiwillige Feuerwehr und viele andere solcher Probleme. Und da zeigt sich dann, wer ist tatsächlich in der Lage, sich der vor Ort herrschenden Probleme bis hin zu den Finanzproblemen, viele Kommunen leiden ja unter der enormen Finanzlast, wie wir wissen, wer ist wirklich in der Lage, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und dort nach Lösungen zu suchen. Und da kann ich nur nochmal daran erinnern, wenn man sich genau anschaut, wo die AfD, also im Osten, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das im Westen ist, wo die AfD auch gerade mehrheitlich in den Kommunen etwas zu sagen hat. Das ist ja leider in vielen Kommunen so. Da muss man, und das haben Untersuchungen gezeigt, einfach nüchtern feststellen, das ist nicht so, dass es da irgendwo einen Fortschritt geben würde, sondern die sind da in der Regel über ihre Krawallpolitik hinaus, kommt da nicht viel. Es gibt Ausnahmen, gar keine Frage. Ja, das will ich auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Es gibt auch dort Ausnahmen von einzelnen AfD-Leuten, die aus welchen Gründen auch immer dort dann mal gelandet sind und die dann auch in kleinen Kommunen dann sich da auch engagieren und eben nicht ihre sonstige Ideologie-Politik da vertreten. Aber das sind eben eher Ausnahmen. Und umso höher die Hierarchie, umso wirkungsloser wird das. Ja, also da wurde ja gefragt, welche Anträge haben Sie im Thüringer Landtag zum Standort, Universitätsstandort Thürings gemacht? Da kam gar nichts von der AfD. Also nur mal so ein Beispiel. Da gibt es so viele so eine Beispiele. Mhm. Und insofern, ich verstehe natürlich auch die Nöte der Leute vor Ort. Wie ist das mit den sogenannten Brandmauern? Natürlich kann man die in so einem Dorf oder so einer Kleinstadt nicht aufrechterhalten oder überhaupt erst errichten. anders als eben auf Landes- oder Bundesebene. Deswegen, um das mal auch ganz klar zu sagen, wenn ich unterhalb von Landesparlamenten arbeiten würde, politisch arbeiten würde und würde mir Ratschläge holen, wie mache ich das eigentlich konkret? Ich würde mir so einen Typen wie mich nicht einladen, ja, weil das ist sozusagen
zu polarisierend oder was?
Ja, ach, ein Intellektueller, der nicht polarisiert ist, kein Intellektueller, ja, der kann irgendwie auch gleich seine Klappe halten. Weil meine Aufgabe oder die ich mir selber stelle, ist eben etwas anders. Die ist ein etwas sozusagen, liegt ein bisschen darüber und damit versuche ich eher den Engagierten auf den Ebenen darüber, die für Demokratie und Freiheit streiten und sich engagieren und dafür auch bedrohen lassen, eher den Rücken zu stärken und Argumente in die Hand zu geben. Ich bin mir aber bewusst, dass das sozusagen in einem Ort wie Schönau oder so mit 800 Einwohnern oder was weiß ich, herzlich wenig ich mit meinem sozusagen darüber fliegenden Gerede irgendwie anrichten kann. Das hat mit der Lebensrealität dieser Menschen vor Ort, der politisch Engagierten vor Ort, herzlich wenig zu tun. Also ich will damit nur sagen, ich weiß natürlich auch um die Begrenzung dessen, was ich sozusagen versuche, ja nun seit ein paar Wochen allen möglichen Kanälen zu vertreten und dass das gewissermaßen einem Dorfbürgermeister sonst wie herzlich wenig nützt, was ich da irgendwie zusammenreime.
Aber dass man vor Ort was bewegen kann, ich habe mir gerade mal rausgesucht, Patrick Albrecht ist der aktuell jüngste Bürgermeister in Deutschland, hauptamtliche Bürgermeister, Bürgermeister in Gößnitz in Ostthüringen. Der hat nach seiner Wahl, also er ist 23, eine Verwaltungsausbildung, hat auch in der Kommune sozusagen dann gearbeitet und wird hier zitiert, dann kamen Gerüchte auf, dass ich hier einen Bürgermeister aufstellen lassen will von einer Partei, die ich persönlich nicht unterstütze. Und da habe ich gesagt, das möchte ich meiner Heimatstadt nicht zumuten. Darum stelle ich mich zur Wahl. Wie kriegen wir mehr solche Leute hin? Was müssen wir tun, um mehr solche Leute zu befähigen, dass sie sich auch trauen? Ich sage mir immer, ich hatte vor 2 Jahren schon mal einen Bürgermeister, der in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten gewonnen hat, irgendwie mit 55-45%, wo ich mir selber gedacht habe, willst du in so einer Stadt Bürgermeister werden, wo du weißt, dass da 45% den AfD-Kandidaten gewählt haben? Aber was ist die Alternative? Wir können das nicht einfach aufgeben. Das ist auch gerade eine Diskussion, ziehen man weg irgendwie aus Thüringen oder Sachsen. Wie können wir solche Leute wie den Patrick Albrecht stärken und wo kriegen wir mehr solche Leute her?
Also ich würde zunächst damit beginnen, Patrick Albrecht überregional bekannt zu machen. Das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Geschichte, ein 23-jähriger junger Typ, der einfach sagt, ich überlasse den anderen hier nicht das Feld. Ich kenne jetzt, muss ich sagen, nicht wirklich sein politisches Programm, aber ich weiß, er ist sozusagen Einzelkandidat gewesen. Er gehört zu keiner Partei, hat 60% der Stimmen bekommen, aber in einer Gemeinde, Gößnitz, mit 3.400 Einwohnern. Also da haben vielleicht 2.000 Wahlrecht oder irgendwie so, keine Ahnung, oder 2.500. Das ist insofern ja auch überschaubar, dass die Leute sagen, okay, das ist einer von uns, den kennen wir auch alle. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Was will ich damit sagen? Das ist natürlich eben nicht übertragbar, glaube ich, auf größere Gemeinden. Und weil dann natürlich sagt man, ja, der Patrick, der weiß doch, den kennen wir kennen den, der weiß hier, wo sozusagen die Probleme liegen, dass hier endlich mal, was weiß ich, die Kanalisation funktioniert oder dass der Sportplatz endlich mal das und das passiert und so weiter. Also diese Dinge, ja, da hat man natürlich eine andere Vertrauensbasis und bildlich gesprochen kann der Patrick da auch in seinem Wahlkampf mit jedem Wahlberechtigten auch einmal selber sprechen. Das ist also sehr personalisiert, das kommt sozusagen sehr gut an und wenn er dann, was wovon ich jetzt mal ausgehe, ein wahnsinnig sympathischer Typ ist, ein empathischer, ich kenne ihn nicht, ja, aber ich gehe jetzt mal so davon aus, dann kommt das natürlich irgendwie gut an und dann ein junger Typ, freuen sich auch vor allen Dingen, sicherlich nicht alle Älteren, aber viele Ältere freuen sich auch so. Was kann man daraus lernen? Ich weiß es nicht. Ja. Es gibt's ja immer wieder mal, dass so ganz junge Leute dann so eine tollen Ämter übernehmen und auch eine tolle Politik machen. Das Einzige, was mir eben, wie gesagt, sofort einfällt, ist, dass man so eine Beispiele überregional bekannt machen muss. Wobei man eben auch sagen muss, da ist natürlich, dass die Beispielwirkung sicherlich eben seine Begrenzung hat. Aber das will ich jetzt überhaupt nicht kleinreden. Wir brauchen halt mehr so eine Patricks. Was auch immer der für eine Politik macht, das weiß ich nicht. Aber ich finde das erstmal von der Sache her total klasse, dass so ein junger Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, was der studiert hat, Politik oder Wirtschaft oder so.
Verwaltungswissenschaft,
noch besser. Also der weiß sogar, worauf der sich richtig einlässt. Also der kommt nicht irgendwie aus so einem Kuckucksheim, sondern der weiß das ganz genau. Großartig, ja. Kann ich einfach nur sagen, müssten wir eigentlich so eine Initiative starten. Ja, ich bin Patrick Albrecht.
Jetzt gibt es ja natürlich auch immer die anderen Beispiele, gerade in die Stichworte Fackelmärsche vor Privathäusern und so weiter, Gewalt gegen Kommunale. Die Kommunalpolitik ist ja jetzt gerade in Ostdeutschland häufig kein Zuckerschlecken. Auch da ist sozusagen der Ton vergiftet. Wie kriegt man da mehr Resilienz rein? Eine Idee?
Naja, wir haben ja dieses Phänomen überall in den sozialen Medien und das scheint eben von den sozialen Medien immer stärker in die analoge Welt abzufärben. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Ich weiß nicht, was da mit vielen Menschen passiert. Diese Unversöhnlichkeit, diese nur noch meine Meinung zählt, diese fehlende Bereitschaft zum echten Dialog, zum Austausch, zum Dazulernen. Ich glaube auch hier, was ich eingangs sagte, es gibt nicht die eine Ursache dafür, sondern wir haben hier wahrscheinlich mit einem Ursachenbündel zu tun. Und wir beobachten das ja weltweit. Also ich meine, wenn so ein asozialer Typ wie Trump Präsident war und wieder werden sollte, dass ein gesamtes soziales Auftreten eine Vollkatastrophe ist. Ja, was soll das was ist das für ein Beispiel? Ja, und wenn man dann sieht, wenn der mächtigste Mensch der Welt so ein Vollhonk ist, sozialer Vollhonk, naja, dann muss man sich nicht wundern. Und da sind wir als kleine Lichter doch alle irgendwie ziemlich machtlos. Und das Einzige, was man versuchen kann, ist, mit einem anderen guten Beispiel gegenzuhalten. Und ich sag mal selbstkritisch, auch mir fällt das manchmal schwer. Gerade, also vor allen Dingen in den sozialen Medien. Wenn man tagelang voll beschimpft wird, das kriegen ja die anderen gar nicht mit, bedroht wird und sich sonst was für Dinge anhören muss, was man für ein Vollidiot sei und da, was alles mit einem passieren soll, dann ja, dann habe ich auch an mir immer wieder festgestellt, dass da mir manchmal auch die Nerven durchgehen, ja, und so, und dass mich das dann auch selber verwundert. Aber da muss man dann eben auch sich selbst mal analysieren, wie richtig oder falsch agiert man eigentlich, ja, und das, und insofern kann ich nur sagen, ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich nehme mir jeden Tag aufs Neue vor, das passiert mir nicht mehr. Und dann passiert es mir eben doch irgendwie wieder, dass mir irgendwie die Hutschnur reißt und ich jemandem sage, du hast sie doch nicht alle.
Du hast am Anfang gesagt, Ostdeutschland als Laboratorium der Moderne und der Globalisierung. Was für spezielle Aspekte der politischen Kultur in Ostdeutschland müsste denn der Westen besser verstehen, um effektiver auf die Herausforderungen des Populismus einzugehen?
Also der Westen muss vor allen Dingen sich selber erstmal besser verstehen. Der Westen, wenn ich das so pauschal sagen darf, muss vor allen Dingen von seinem hohen Ross runterkommen und glauben und mit dem Glaube aufgeben, dass er die Richtschnur und das Maß aller Dinge ist. Und zwar nicht nur sozusagen in Deutschland, sondern weltweit. Es ist also sozusagen ja eine weltweite Sache. Weiße Menschen glauben, sie sind die Norm. Also wir können da an vielen Dingen angehen. Da muss man sozusagen insgesamt viele Dinge noch viel stärker in Frage stellen. Das ist jedenfalls für mich, steht das außerhalb jeder Debatte. Wenn man dann so konkret auf Deutsch-Deutsch schaut, Ost-Westdeutsch, dann muss man eben sagen, okay, schaut differenzierter hin. Es gibt nicht das Ostdeutsche, so wie es nicht das Westdeutsche gibt. Schaut doch auf eure Sprache. Es ist eben ein Unterschied, ob man sagt, in Chemnitz gab es einen faschistischen Überfall oder in Ostdeutschland. Ja, wenn das in Hamburg oder in Münster passiert, würde keine Nachrichtensendung aufmachen mit der These, in Westdeutschland gab es einen Überfall, sondern gab es ihn in Münster. Wenn das in Chemnitz passiert, gibt es das in Ostdeutschland. Ja, also da gibt es so viele Dinge. Und dann das Interesse am Osten, im Westen ist nach wie vor meines Erachtens zu schwach ausgebildet, um zu verstehen, gerade was sich in den 90er Jahren abspielte. Das war eben eine große Erfolgsgeschichte, das war eine große Freiheitsgeschichte. Aber es war eben auch nicht nur das, sondern es gab auch für viele Menschen sehr, sehr große soziale Verwerfungen, für Millionen Menschen große Herausforderungen, die in dieser Intensität und in dieser Masse, dass praktisch keine Familie davon verschont war, Das ist eine Erfahrung, die hat keine westdeutsche Region in diesem Kontext. Der Ausstieg aus der Kohlebergbauförderung in Nordwestfalen, der ist 1969 oder so verkündet worden. Und der ist dann irgendwie im Jahr 2021 oder wann es war, vollendet worden. Also da hat man sich locker mal ein paar Jahrzehnte Zeit genommen. Und das ist auch richtig so. Der Übergang von der Arbeitsgesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft, also die Stärkung und Dominanz des tertiären Faktors in der Bundesrepublik Deutschland, hat 25 Jahre gedauert. Da kann man sich eben drauf einstellen. Das ist immer noch mit sozialen Härten verbunden, aber es ist ein langsamer Prozess. Dieser Prozess hat in Ostdeutschland ungefähr eine Nacht gedauert, den man dafür gegeben hat. Das sind ganz andere Sachen, die da zu bewältigen waren. Das muss der Westen eben mal zur Kenntnis nehmen, bis hin zu der peinlich Banalität, dass der Solidaritätsgroschen eben nicht nur vom Westen gezahlt wurde, sondern von jedem Menschen auch im Osten, der sozialversicherungspflichtigen Job hatte. Also das sind so viele Dinge. Einfach das auch erstmal sich dafür zu interessieren, bestimmte Vorurteile selber auch in Frage zu stellen und damit sich selbst in Frage zu stellen. Und dann ist halt interessant, leben jetzt in einer Welt, in der wir alle vor neuen Herausforderungen stehen, vor gemeinsamen Herausforderungen, nämlich der Frage, was macht diese digitale Revolution mit uns? Wie radikal wird das alles verändert? Das ist eine Transformationsüberforderung, die wir weltweit beobachten können in der westlichen Welt. Und diese Verlustängste, die daraus resultieren, auch die sind weltweit zu beobachten. Und da kann man eben vielleicht vom Osten durch, weil dort alles radikaler und schneller geht, weil es eben die zweite große Transformation innerhalb einer Erwerbsbiografie oder einer Lebensbiografie ist, je nachdem. Da ist die Überforderung eben bei vielen noch viel deutlicher und viel klarer. Und da kann man dann vielleicht mit einer anderen Empathie auch mal hinschauen und nicht nur hinschauen, sondern sagen, okay, was kann ich eigentlich daraus für mich lernen? Denn es gibt eine ganze Menge zu lernen. Und das ist der Punkt, meines Erachtens, weshalb wir so intensiv über Ostdeutschland reden. Nicht nur, um sozusagen das zu verstehen, sondern eben auch, um daraus etwas zu lernen und um auch zu verhindern, dass das, was ich befürchte, eintritt. Denn es gibt nichts, was ich mir sehnlicher wünsche, als dass ich mich komplett irre. Ich will mich irren. Ich will, dass Freiheit und Demokratie nicht dem Bach runtergehen, sondern dass sie die Grundfeste unserer Gesellschaft bleiben. Und deswegen bin ich auch engagiert.
Das hört sich jetzt ja fast schon nach einem Schlusswort an.
Sollte es auch sein.
Das habe ich mir gedacht. Eine Sache vielleicht dann noch ganz zum Abschluss. Auch wenn du vorhin gesagt hast, du bist jetzt nicht da, um die guten Laune-Geschichten zu erzählen. Gibt es denn irgendeine Entwicklung oder einen Trend, der vielleicht doch Hoffnung macht oder der einen positiven Wandel andeuten könnte, den du siehst in Ostdeutschland oder in ganz Gesamtdeutschland, der dir so spontan einfallen würde, wo wir einfach nochmal drauf, zum Schluss nochmal vielleicht auch positives Licht sozusagen dann nach diesem eigentlich sehr, sehr passenden Schlusswort noch finden können.
Mich haben in diesem Sommer die Olympischen Spiele in Paris enorm begeistert. Ich bin total sportverrückt groß geworden. Seit meiner frühesten Kindheit, Sport spielte immer eine Riesenrolle, auch wenn ich das selber seit vielen Jahren nicht mehr aktiv betreiben kann aufgrund einer schweren chronischen Erkrankung und auch schon vorher nicht. Aber ich bin völlig verrückt, sportverrückt groß geworden. Sozusagen keine Sportart war mir je fremd und alles wurde genau verfolgt. Urlaubspläne wurden danach geschmiedet. Und ich fand das sehr bemerkenswert, was wir für ein großartiges Sommerfest erlebten. Sowohl durch die Fußball-Europameisterschaft als dann eben auch durch diese grandiosen Olympischen Spiele in Frankreich, die ja etwas zeigten, was wir alle glaubten, verloren zu haben, nämlich Zusammenhalt, Heterogenität aushalten, Diversität als eine große Chance begreifen, eine unglaubliche Empathie, eine Freude mit den Irrtümern, ein Mitfiebern mit den Verlierern, große Empathie mit den Verlierern, Freudentränen für die unfassbaren Leistungen und die auch Sieger. Und die Sieger waren eben nicht nur die ganz oben auf dem Treppchen standen. Ganz großartige Gastgeber, ganz großartige Eröffnungsfeier, eine großartige Abschlussfeier. Also ich meine, das war all das, wonach wir uns doch sehnen. Und die meisten von uns saßen da und waren gebannt. Und ich glaube, nicht wenigen ging es so wie mir, wo man sowas eigentlich nicht sagen sollte, aber dass man auch über sich selbst ein bisschen überrascht war, wie einem das Herz geöffnet hat, was wir da erlebt haben. Wenn jetzt noch in Zukunft so eine Spiele stattfinden würden, nicht nur alle 4 Jahre, sondern dass der Teil unseres Alltags wäre, wenn wir es schaffen würden, auch die Paralympics zum Teil der normalen Olympischen Spiele werden zu lassen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass die da erst so angehangen werden, weil es genauso ein grandioses Fest ist mit unfassbaren Persönlichkeiten, mit unfassbaren SportlerInnen. Dann wäre das sozusagen für mich ein großer, großer Hoffnungsschimmer. Und insofern diese Olympischen Spiele und auch diese Europameisterschaft, die tolle Stimmung, die bei uns im Land herrschte, das tolle Auftreten unserer Jungs, aber eben auch der anderen Mannschaften, dieser tolle Geist, der da herrschte, der hat mir tatsächlich ein bisschen mehr Optimismus gegeben, als ich den vermeintlich sonst so habe.
Sehr schön. Das ist doch mal dann ein schöner Ausblick. Also wir können, wenn wir wollen, dann müssen wir nur mehr wollen. Ilko, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Danke, Henning.
Ja, und auch ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform würde ich mich sehr freuen. Und empfehlt doch den Podcast auch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Entweder persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Vor allem würde ich mich aber freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt neugierig. Tschüss!